Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Alles da, Noella nicht, Überleben ohne Kind. Ich finde es ganz wundervoll, dass du heute wieder zuhörst und ja, ich hoffe, es geht dir gut und immer besser. Heute habe ich Anna Schatz zu Gast. Anna ist Autorin und zwar von dem Buch »Wenn ich noch eine glückliche Mami sehe, muss ich kotzen«. Und ich spreche mit Anna über die Reaktionen zu ihrem Buch und ja, was sie zum Beispiel auf die Frage antwortet, »Warum hast du denn keine Kinder?« Ich hoffe, ihr habt Spaß, dabei zuzuhören und ich freue mich wie immer über eure Rückmeldungen.
Ja, ich habe heute einen für mich sehr besonderen Gast im Podcast und zwar ist das die Anna Schatz. Anna ist Autorin von dem Buch »Wenn ich noch eine glückliche Mami sehe, muss ich kotzen«. Und ich habe das Buch irgendwann letztes Jahr, ist mir das irgendwo begegnet. Ich habe es direkt gekauft und konnte sofort gefühlsmäßig emotional andocken. Und ja, deswegen freue ich mich total, dass Anna zugestimmt hat, dass ich sie interviewen darf für diesen Podcast. Und ja, herzlich willkommen.
Hallo, ich freue mich sehr, dass ich hier bin.
Wie geht's dir im Moment?
Tatsächlich geht's mir im Moment, es geht mir gut. Ich habe sehr schöne Lebensumstände im Moment und so das Gefühl, es kann gerne alles so weitergehen. Abgesehen davon, dass ich jeden Monat wieder merke, dass ich noch nicht Mutter geworden bin. Aber sonst geht es mir gut.
Schön, das hört sich toll an. Aber es ist tatsächlich so, dass es jeden Monat diese Enttäuschung da ist, präsent ist?
Ja und nein. Also manchmal ist sie nicht da, weil ich dann ganz gut bin, an andere Sachen zu denken und ja auch so versuche, auf mein Leben anders zu achten. Weil ich war jetzt zum Beispiel im Urlaub in der Karibik und wir wären gerne nach Hause gekommen und hätten ein Baby aus der Karibik quasi mitgebracht. Der Zeitpunkt hat auch wunderbar gepasst, aber es hat leider nicht funktioniert. So, also da sind dann halt schon so Sachen, wo ich dann eben doch mal wieder ein bisschen traurig bin.
Ja, das kann ich total gut verstehen. Sag mal, also die erste Frage, die ich mir aufgeschrieben habe, warum dieser Buchtitel und wie bist du drauf gekommen?
Also, dieser Buchtitel ist ja sehr laut. Die meisten, die mich kennen, wissen, dass ich nicht so laut bin. Aber ich wollte Aufmerksamkeit. Ich wollte, dass Leute sagen, Mensch, ich bleib mal kurz stehen und guck auf dieses Buch und werde einfach für das Thema sensibilisiert. Es geht nicht darum, das unbedingt kommerziell dann wirksam zu kaufen, sondern es geht einfach darum, mal kurz innezuhalten und zu gucken, worum geht's da eigentlich. Und das mit dem Titel war ein Gemeinschaftsprojekt von dem Verlag und mir. Ich habe vorgeschlagen, der Klapperstorch hat Flugverbot. Und der Verlag kam um die Ecke mit einem Gegenvorschlag, Sehnsucht Kind. Und dann habe ich gesagt, okay, wir sind gerade so weit voneinander entfernt. dann gab es eine Titelkonferenz und dann bekam ich die Info, sie hätten sich für wenn ich noch eine glückliche Mutter sehe, muss ich kotzen, entschieden. Und da habe ich dann eine Nacht drüber geschlafen und habe gesagt, okay, wenn wir schon in die Kerbe gehen, dann macht aus der Mutter eine Mami, weil dann darf es auch richtig knallen. So. Und dadurch ist dieser Titel entstanden.
Ach ja, okay. Spannend, dass es so Titelkonferenzen gibt. Das war mir auch neu.
Ja, das war mir bis dahin auch noch nicht bekannt. Aber man lernt ja dazu.
Und wer ist die Zielgruppe deines Buches? Also wen hattest du im Kopf, für welche Menschen hast du dieses Buch geschrieben?
Ehrlicherweise muss ich sagen, ich habe angefangen, es für mich selber zu schreiben, weil ich beim Schreiben sehr gut meine Gedanken ordnen kann. Und ich habe es geschrieben einmal für Frauen in der gleichen Situation, also für Frauen, die entweder ein Kind verloren haben oder lange Zeit brauchen, um schwanger zu werden oder bei denen es einfach nicht geklappt hat und die jetzt aber auch schon mit dem Kinderwunsch abgeschlossen haben. Für die habe ich das geschrieben und auch sehr für die Angehörigen. Also damit, man kann das vielleicht mal der einen oder anderen Tante hinlegen und sagen, guck mal, so fühlt sich das an. So. Und man kann auch als Angehöriger, zumindest höre ich das von ein, zwei Leuten, die es gelesen haben, kriegt man auch eine andere Sichtweise auf das, was man sonst so floskelhaft sagt.
So. Könnte ich eigentlich mal auch in meiner Familie mal weitergeben. Das glaube, das werde ich machen. Und erzähl mir von den Reaktionen auf das Buch. Was hast du für Reaktionen? Hast du auch erstaunliche Reaktionen bekommen, also mit denen du nicht gerechnet hättest?
Ja und nein. Also ja, ich habe erstaunliche Reaktionen bekommen. Was ich ehrlicherweise vollkommen unterschätzt habe, ist Shitstorm in den sozialen Netzwerken. Aber der war tatsächlich fast ausschließlich von dem Titel aus. Also viele Menschen haben halt Interviews mit mir gelesen und haben nur die Schlagzeilen überflogen und dann daraufhin irgendwelche Kommentare geschrieben. Und ich habe das in den ersten Tagen habe ich das noch gelesen und dann habe ich beschlossen, ich lasse das bleiben, weil das bringt mir gar nichts. Und wenn da irgendwelche Männer, die zu viel Zeit haben, drunter schreiben, ich habe voll viel Zeit, ich mache dir ein Kind. Oder wenn die Alte nicht so hässlich wäre, würde ich ihr ja ein Kind machen. Also,
schrecklich.
Wo ich dann denke, echt? Ey, Leute, so wie überflüssig. So, und das waren Sachen, die haben mich echt so ein bisschen entsetzt. Aber ich habe mich sehr über andere Nachrichten gefreut. Und zwar, dass mich ganz viele Frauen angeschrieben haben und gesagt haben, vielen Dank, dass du das geschrieben hast. Und das hat mir jetzt gerade in der Situation geholfen oder ich finde mich da wieder. Und natürlich gab es auch welche, die sagen, sie sehen das anders. Aber ich habe sehr viele, sehr gut reflektierte Reaktionen bekommen und das hat mich gefreut.
Super schön. Und wie bist du mit diesen hetzerischen Reaktionen umgegangen? Also ich stelle mir schon vor, das Herz tut doch weh dann, oder? Also auch wenn man weiß, dass das teilweise dämliche, dumme Menschen sind, die nicht reflektiert sind.
Ja.
Aber das nicht so nah an sich ranzulassen, stelle ich mir schon auch nicht so einfach vor.
Ja, ich bin ja wahnsinnig gut im Verdrängen. Also das kriege ich ganz gut hin. Und ich habe das dann einfach, also einfach nicht. Ich habe schon ein bisschen drüber nachgedacht, auch ob ich jetzt selber was schreiben soll oder nicht. Und habe dann aber beschlossen, das zu lassen. Also ich habe ein, zweimal was kommentiert, einfach nur, um zu sagen, mal reflektieren und vielleicht mal einfach auch das ganze Interview lesen und nicht nur die Schlagzeile, weil dadurch beantwortet sich dann einiges schon selber. Aber dann habe ich mir gedacht, es kann mir egal sein, das sind Menschen, die müssen ihren Frust irgendwo in die Welt tragen und dann sollen sie das tun.
Und vor allen Dingen, apropos Frust, Da warst du ja nur ein Ventil, hätte auch irgendwas anderes sein
ja,
können
eben.
Zu einem anderen Thema. Ne?
Das darf man, glaube ich, dann nicht so hoch ansetzen.
Ja, das stimmt, absolut richtig. Sag mal, magst du deine Geschichte erzählen?
Ja, ich kann sie mal kurz im Überblick erzählen.
Ja, genau.
Also ich habe mit 16 die Diagnose bekommen, dass ich keine Kinder bekommen kann von einem Frauenarzt wegen irgendwelcher Gebärmutterfehlstellung oder sowas. Das habe ich aber ehrlich gesagt nicht ganz ernst genommen, weil meine Mutter hat genau das Gleiche gehört. So, ja. Und da sie meine Mutter ist, hat das wohl doch funktioniert. Ich habe einfach mit dieser Diagnose gar nicht so richtig was anfangen können. Mit 16 ist das auch so weit weg. Da hat man andere Sorgen quasi. Ich bin dann zufällig, aber ohne es zu wissen, mit 26 schwanger geworden. Habe das aber erst gewusst quasi, als ich mit Schmerzen und so weiter beim Frauenarzt gesessen habe. Und dann halt erfahren habe, okay, sie haben jetzt gerade eine Fehlgeburt gehabt. So. Und ich habe das einfach, ich habe es nicht gemerkt, ich habe auch nicht kaum drauf geachtet, ich habe viel Sport gemacht und hatte eine Magen-Darm-Infektion und habe halt dementsprechend da nicht drauf geachtet, dass meine Tage nicht gekommen sind. Das hat mich, es war einfach in meinem Leben gerade zu der Zeitpunkt nicht drin. Aber danach ist so dieser Wunsch geboren, ich möchte gerne Kinder haben. Also das hat mich, obwohl ich nichts davon wusste, total umgeworfen. Also ich habe 3 Tage lang mit niemandem drüber gesprochen. Und habe dann erst so nach und nach irgendwie mit 1-2 Leuten gesprochen. Aber ich glaube, die meisten meines Umfeldes haben das erst durchs Buch mitbekommen. Und dann wollte ich unbedingt ein Kind. Habe dann erstmal so die Rahmenbedingungen Haus, Hund, Ehemann geschaffen. Und es war nun der falsche Ehemann. Das habe ich ein paar Jahre später dann eingesehen. Also wir haben dann kein Kind bekommen. Im Nachhinein ist das wiederum auch ganz sinnvoll gewesen. Dann war ich wieder eine Weile damit beschäftigt, so mein Leben neu einzurichten nach der Scheidung. Und dann wollte ich halt wieder ein Kind haben. Oder habe ich gesagt, so jetzt ist aber der Zeitpunkt, jetzt bist du 30, jetzt aber so. Dann habe ich es eine Weile versucht mit einem Freund, das hat aber nicht geklappt. Dann habe ich mich in vielen anderen Sachen ein wenig sozial ausgetobt und bin dann wieder mit einem Mann zusammengekommen, mit dem ich jetzt auch zusammen bin. Wir sind jetzt seit 3,5 Jahren zusammen und wir waren quasi 6 Wochen, nachdem wir uns gekannt hatten, waren wir schwanger. So. Also ich bin schwanger geworden, der Mann hat gesagt, was machen wir jetzt? Und damit war irgendwie schon klar, okay, das ist ein Wir. Aber leider hat das Kind keine Herztöne gehabt und die Schwangerschaft musste dann abgebrochen werden. Und das war für mich so ein Punkt, da war ich 35 und da habe ich gedacht, okay, jetzt muss ich irgendwas anderes machen, weil mir geht's damit jetzt gar nicht mehr gut. Ich bin total traurig. Ich achte nicht genug auf mich selber. Ich habe Schuldgefühle ohne Ende. Und dann habe ich war ich in einer Klinik und habe so ein bisschen meine Psyche wieder ins Reine bringen lassen und so ein bisschen gelernt, gut mit mir umzugehen, mich um Selbstfürsorge zu kümmern. Und kaum war ich aus dieser Klinik raus, bin ich wieder schwanger geworden. Wieder ohne es zu wissen, geplant zu haben, wie auch immer, das war einfach noch in dem Moment noch nicht der Fall, hatte dann wieder eine Fehlgeburt und das ist jetzt 2,5 Jahre her und seitdem tut sich weiterhin nichts, sozusagen.
Okay. Stichwort Schuldgefühle in Bezug auf die Fehlgeburten. Hast du dir selbst die Schuld gegeben?
Also ich habe mir tatsächlich selbst die Schuld gegeben, dass das Kind keine Herztöne gehabt hat, also nicht lebensfähig war, weil ich meine, es war ja nicht geplant, aber ich war ja mit meinem Freund ich kannte den ja gerade erst seit 6 Wochen, also da sagst du jetzt nicht sofort, ich will ein Baby. Und ich bin aber zu der Zeit, ich bin Marathon gelaufen, ich habe 10 Kilo weniger gewogen als jetzt und habe halt einfach mir sehr viel Raubbau angetan. So, habe mich im Job total engagiert und hatte wirklich viel Stress und ich glaube halt einfach, ich habe meinem Körper nicht die Nährstoffe gegeben, die er gebraucht hätte. So. Heute ich sehe das mittlerweile ein bisschen anders, weil ich einfach weiß, dass das A, muss es nichts damit zu tun haben und B, es ist ja nicht so, dass ich mich mit Absicht schlecht behandelt habe, damit ein Kind stirbt. So.
Ja. Ja. Okay, gut. Das hört sich gut an, dass du keine Schuldgefühle mehr hast, ne? Weil wir wissen es ja, Frauen werden ja auch unter ganz anderen Umständen schwanger und behalten das Kind. Ja. Ne? Aber ja, das mit den Schuldgefühlen, das kenne ich. zum Thema gute Ratschläge. Darf ich ein kurzes Zitat aus deinem Buch vorlesen? Es ist da aus der Einleitung, aus dem Vorwort, glaube ich. Wir Frauen, die wir uns erfolglos Kinder wünschen, haben keine Lobby. Wir sind die Spaßbremsen jeder Party, zusammen mit den unfreiwilligen Singles. Denn alle anderen fühlen sich augenscheinlich verpflichtet, uns von unserer Sehnsucht abzulenken, uns Tipps zu geben, wie es doch noch klappen könnte. Oder mit einfühlsamer Stimme von Frauen zu erzählen, die auch keine Kinder haben, aber ja so zufrieden und glücklich sind. Oder was ich auch mag, ist dieses, ihr müsst euch nur entspannen. Und wenn ihr schon völlig damit abgeschlossen habt, dann kommen die Kinder. Wo ich immer denke, so ja oder auch nicht.
Ja.
Zum Stichwort Ratschläge. Was kam da so aus deiner Umgebung? Also neben dem Entspannen wahrscheinlich auch, oder?
Neben dem Entspannen, neben dem macht mal lange Urlaub. Und,
ah ja, das kenne ich auch.
Ja, der ist gut. Mach nicht so viel Sport, mach mehr Sport. Also mein Lieblingsratschlag war eigentlich der, der war allerdings so ein bisschen esoterisch angehaucht. Ich soll doch bei Gewitter, während mein Eisprung ist, nachts schwimmen gehen, draußen.
Nein.
Doch, doch. Und
cool.
Und dann hieß es, wenn ich dann draußen in einem See schwimme und ich habe gerade meinen Eisprung und der Blitz schlägt auf die Wasseroberfläche ein, dann könnte durch die elektrische, durch den Sprung, wie auch immer, eine Schwangerschaft entstehen. Es gibt tatsächlich Frösche in Südamerika, die pflanzen sich sofort. Also die pflanzen sich nicht mit Gewitter fort, aber mit elektrischen Impulsen. Dann entstehen aber tatsächlich Klone von dem Ganzen. Und das sei bei Jesus auch so gewesen. Wo bei Jesus dann das Y-Chromosom herkommt, das weiß ich dann nicht.
Ist unklar.
Aber es ist dann doch etwas schwer, sowas anzuhören.
Abgefahren. Das ist wirklich, so einen Vorschlag habe ich noch nie gehört. Sehr interessant.
Ja, ich meine, ich habe es nicht ausprobiert. Ich kann dazu nichts sagen. Aber falls mal eine Frau tot im See treibt, dann hat sie vermutlich irgendwas falsch gemacht.
Ja. Also ich merke schon, du gehst da auch mit Humor dran, oder? An die ganze Geschichte.
Ja, es ist ja meine Entscheidung, wie ich da dran gehe. Und mit ein bisschen schwarzem Humor fällt es mir ganz relativ leicht. Ich gestehe mir aber durchaus auch zu, mal einen traurigen Tag zu haben. Also es gibt durchaus mal Tage, wo ich dann einfach, da bin ich nicht gut drauf und dann muss ich auch nicht lachen und dann muss ich auch nicht rausgehen, außer der Hund will raus. Aber dann treffe ich halt an den Tagen mal keine Leute, die mit mir vielleicht über sowas reden wollen, weil ich dann weiß, das tut mir nicht gut. Also wenn ich traurig bin, dann igel ich mich eher ein, weil es einfach noch nicht so viele Menschen in meinem Umfeld gibt, die dann einfach nur da sind und die Trauer aushalten. Das ist ja auch für viele nicht so einfach.
Das ist überhaupt nicht einfach fürs Umfeld, das stimmt. Und wie versuchst du dich abzulenken in solchen Tagen? Also du ziehst dich zurück, machst du gar nichts oder nimmst du Schaumbäder oder liest du? Oder was hast du so für Strategien, mit deiner Trauer umzugehen?
Tatsächlich ist eine Strategie zu lesen. Also ich habe so ein paar Autoren, bei denen weiß ich, dass es sind solide Krimis. Da passiert nichts mit Kindern etc. Das ist einfach was, wo ich dann ungefähr schon weiß, was mich erwartet. Also man fühlt sich in den Büchern immer schon so ein bisschen zu Hause, auch wenn man die Story an sich noch nicht kennt. Und dann nehme ich mir gerne sowas mit und verziehe mich in die Sauna oder so und in den Ruheraum. Das geht natürlich nicht immer. Ich arbeite ja als freiberufliche Autorin und ab und an stürze ich mich dann auch mal in die Arbeit und schreibe einen Text über was völlig anderes. Zum Beispiel, also ich beschäftige mich halt viel mit Hunden und dann schreibe ich halt auch mal einen Hunderatgeber-Text oder sowas, weil das einfach mal völlig die Konzentration woanders hinlenkt. Mhm. Und was ich noch übe sozusagen und noch nicht so ganz gut kann, ist aber auch mir einfach den Lieblingspullover anzuziehen, mir einen Kakao zu kochen und mich hinzusetzen und einfach aus dem Fenster zu gucken und einfach mal sagen, okay, ich bin jetzt traurig und das Gefühl ist jetzt da. So, und das selber dann auch ein bisschen auszuhalten.
Ja. Das ist schwer, aber das hilft mir tatsächlich auch. Also ich kann das natürlich nicht immer, aber wenn ich dann mal solche Tage habe, ich versuche das zumindest. Tatsächlich, ja, was du vorhin gesagt hast, ne? Selbstfürsorge, Selbstliebe und sonst nichts. Gestern hatte ich das erste Mal einen Gesprächskreis hier bei mir in meinen Coaching-Räumen und da kam die Frage auf, was antwortest du auf die Frage, hast du Kinder? Und vielleicht sogar auf die Frage, und warum hast du keine Kinder? Also es gibt ja Leute, die das tatsächlich, also ja genau, ja. Die das halt wirklich auch fragen.
Es ist
also
ganz einfach, das ist dieses, hast du Kinder, ist Smalltalk. Und sobald du das mit Nein beantwortest, kommt die Frage, die den Smalltalk verlässt, nämlich warum? So, also wenn ich sagen würde, ich habe Kinder, muss ich das nie erklären. Ja, es fragt ja keiner eine Mutter, ach, warum denn? So, aber als Frau, als Mann nicht, aber als Frau, wenn man gefragt wird, hast du Kinder und du sagst nein, musst du das immer irgendwie rechtfertigen. Und mittlerweile antworte ich, wenn diese Warum-Frage kommt, schlicht und ergreifend, dass Kinder ein Geschenk sind und das Geschenk bekommt einfach nicht jeder. So, das ist eine ernste Antwort, aber ich finde, ich gebe damit so ein bisschen, ich gebe damit meinem Gegenüber eine ehrliche Aussage und wenn der jetzt weiterfragen möchte, dann muss er damit leben, dass alles Weitere, was ich sage, vielleicht schwer auszuhalten ist. Er kann aber auch an der Stelle abbrechen. So. Hm. Wenn ich halt dann weiterrede, dann wird's schwierig. Und wenn derjenige dann sagt, ach so, ja, okay, und das Thema wechselt oder wie auch immer, das ist in Ordnung. Aber wenn jemand eine übergriffige Frage stellt, wie dieses, warum hast du keine? Und ich empfinde das als übergriffig.
Absolut, ich auch.
Dann muss er mit der Antwort leben.
Hm. Und kommt es vor, dass Menschen noch dann noch weiter fragen, nachdem du diese Antwort gegeben hast?
Jetzt nicht mehr. Jetzt habe ich ja ein Buch darüber geschrieben.
Ja, das ist praktisch, ne?
Vorher tatsächlich so ein bisschen, ja, eher so, also dann kommt halt dieses, an wem liegt's denn, ne? So, oder?
Oh Gott, das ist ja auch eine gruselige Frage.
Das finde ich total schlimm. So. Vor allen Dingen weiß das ja dann immer wieder irgendeine Schuld zu. Und das ist, wir reden hier einfach von physischen Bedingungen, für die man nichts kann. Die sind so, wie sie sind. Und dann dieses, an wem liegt's denn? Das ist so, das ist total surreal, die Frage. Und dann kommt es natürlich ab und zu mal, dass welche dann weiter fragen im Sinne von, ja, machst du denn irgendwas dafür oder wie auch immer? Aber das sind, ich antworte ehrlich und wenn ich nicht antworten will, dann sage ich das auch. Dann sage ich, da möchte ich jetzt nicht drüber sprechen. Und in der Regel muss ich sagen, fahre ich mit dieser Offenheit sehr gut, weil ich eine offene, klare Ansage mache. Natürlich gibt es immer den einen oder anderen, der dann so ein bisschen zurückzuckt oder das stimmungsmäßig doof findet, dass ich jetzt da ein ernstes Thema auf einmal draus gemacht habe. Aber wenn Menschen so wenig Empathie haben, dass sie damit nicht umgehen können, dass dann die Stimmung auf einmal anders wird, ja, dann sollen sie sich mit anderen Leuten unterhalten, ist mir egal.
So. Ja. Kann ich total gut verstehen. Bist du da immer so offen mit umgegangen? Also weil ich bei mir feststelle, jetzt wo ich einen Teil meiner Trauer verarbeitet habe, das ist ja ein Leben, wird ein lebenslanger Prozess sein, davon gehe ich aus. Jetzt kann ich da besser mit umgehen, aber noch vor 3 Jahren hat mich die Frage immer tief getroffen. Und ich habe meistens, oder oft habe ich einfach gesagt, nein, ich habe keine Kinder. Pause. Und habe diese Pause einfach auch nicht gefüllt, weil ich keinen Bock hatte, die zu füllen.
Ja.
Und habe immer gemerkt, wie mein Gegenüber so, okay, ist das eine Karrierefrau? Oder, ne, also wie die Gedanken, ne, diese ganzen Vorurteile dann bei dem anderen, glaube ich, irgendwie hochkommen. Also war das immer schon so, dass du ganz klar gesagt hast, so ist es? Oder
nein,
gab's auch andere
das habe ich
Zeiten
ganz lange gar nicht. Ich habe sogar ganz lange so zwischen, also nach meiner ersten Fehlgeburt, so bis 30, habe ich so jahrelang auch immer gesagt, also ich brauche gar keine Kinder zum Leben und so, also um mich selber nicht in so ein Mitleidsding reinzuziehen.
Ja.
Und ich habe halt nach der zweiten Fehlgeburt, habe ich dann wirklich gesagt, okay, ich kann nicht weiter so verleugnend damit umgehen, wie ich das bisher gemacht habe und auch nicht so versuchen, solchen Fragen auszuweichen. Und ich bin in vielen anderen Sachen auch klar. Also ich sage dann auch, was ich denke, das ist nicht für jeden bequem. Aber ich fahre damit besser. So. Also ich musste das auch erst lernen und besonders jetzt, nachdem ich das Buch auf diese Lobbybühne gestellt hat, musste ich ja auch erstmal ein bisschen mich reinfinden und damit zurechtkommen.
Und ja, also dieses Buch, ich sehe das auch als großartige Lobbyarbeit für Menschen wie uns. War da das Marketing, das würde mich tatsächlich interessieren, war das einfach? Also bist du schnell zu Interviews eingeladen worden? War da eine Offenheit in den Redaktionen zu diesem Thema?
Tatsächlich. Ja. Also der Verlag schickt ja Pressemitteilungen raus an die verschiedenen Medien. Und die Rückmeldungen waren tatsächlich recht hoch. Also es haben halt einfach viele gesagt, das ist was für uns oder darüber möchte man mal reden oder sie möchten eigentlich einfach nur kennenlernen. Also da musste ich jetzt aktiv nicht viel tun. Es ist tatsächlich eine größere Resonanz geworden, als ich mir das selber vorgestellt hatte. So. Also es ist nicht mein erstes Buch. Ich habe das davor unter dem Pseudonym geschrieben. Da gab es auch viele Rückmeldungen, aber bei diesem Buch war das wirklich, also es hat mich selber ein bisschen überrollt, muss ich sagen. Ja.
Worauf führst du das zurück?
Also diese größere Resonanz?
Es ist ein wichtiges Thema und es ist ein Thema, das anlässlich dieser ganzen Gesetzesfragen und der Diskussion, die über Frauen und Kinder und Kinderkriegen und Schwangerschaft geführt werden, einfach wahnsinnig aktuell ist. Und wenn man sich die Zahlen anguckt, dann sind es einfach unheimlich viele. Und es reden kaum welche darüber. Also es haben ganz viele Frauen haben Fehlgeburten in ihrem Leben, aber das weiß kaum eine. So. Also viele denken dann, oh Gott, jetzt ist mir das passiert und irgendwas ist schlecht. Aber es ist der Körper reguliert ganz viel eher für sich selber. Und dadurch, dass wir heute so aufgeklärt sind, müssen wir uns auch einfach trauen, über die Sachen zu reden, über die wir uns vielleicht nicht unterhalten. Also ich finde halt einfach, man muss das nicht in alle Welt rausposaunen. Aber es geht mir darum, dass man das sagen kann und mit anderen gleich Betroffenen darüber sprechen kann, ohne dass das schief angesehen wird.
Ja. Ja. Das ist genau auch der Grund, warum ich auch rausgegangen bin damit, ne? mit dieser Problematik oder mit dieser Herausforderung, die wir haben. Finde ich total gut und finde ich total wichtig. Und ich habe mich halt auch immer gefragt, warum ist es eigentlich so ein Schweigethema? Hast du dir da mal darüber Gedanken gemacht? Also warum ist das so? Warum reden so wenig Frauen darüber, dass sie eine Fehlgeburt hatten? Und es sind ja so wahnsinnig viele, die eine haben.
Ich glaube, es ist ein bisschen ähnlich, wie wenn jemand eine ganz schwere Krankheit hat. Da ist es immer schwierig, drüber zu reden oder mit demjenigen zu reden. Das ist einfach kein angenehmes Thema. Ich glaube auch, dass wir haben so seit 10, 15 Jahren durch die sozialen Netzwerke einen unglaublichen Perfektionsdrang. Wir präsentieren uns, wir versuchen perfekter zu sein, das bessere Bild, der bessere Urlaub, das bessere Essen, der bessere Sport und so weiter. Und in diesen Perfektionszwang, den wir uns selber auferlegen, passt das mit ich hatte eine Fehlgeburt nicht rein. Also das ist ja etwas nicht Perfektes. So.
Ja.
Und
ja.
Ich glaube, dass viele einfach schlicht und ergreifend Angst vor den Reaktionen haben. Und für sich selber darunter leiden. Und dieser Leidensdruck, der muss nicht sein.
Ja, absolut. Sehe ich genauso. Und ich fand es dann auch oder finde es immer noch überraschend, wenn ich mit dem Thema gehe ich jetzt auch offensiver um, dass in 98% der Fälle können die Leute ganz gut andocken, ne? Also wenn man sich mit älteren Frauen unterhält, also ich habe letztens irgendwie eine 75-Jährige getroffen, die hat mir dann von ihren Fehlgeburten erzählt und natürlich hat sie auch irgendwie nie darüber gesprochen. Also ich finde, die ganz viele Leute, also haben entweder auch eine eigene Geschichte, ach, bei uns hat es auch ewig gedauert und wir hatten auch Probleme, oder oh, mein bester Freund, ne? Also es ist ja offensichtlich ein virulentes Thema in unserer Gesellschaft, ne? Und das finde ich auf jeden Fall, also das ist mir auch aufgefallen. Sag mal, umgibst du dich mit Kindern? Also bist du jemand, der das kann oder eher nicht so?
Ich glaube ja ehrlich gesagt, ich bin gar nicht so wahnsinnig super. Also Kindergärtnerin wäre nicht mein Job gewesen.
auch nicht.
Ich kann total gut mit alten Menschen umgehen, aber ich finde, ab 5 wird es unübersichtlich. Tatsächlich habe ich nicht so viele Kinder in meinem Umfeld, leider. Und nach diesem Buch wird mich auch niemand mehr zur Patentante machen, was ich sehr schade finde. Mhm. Ich habe eine Nichte, aber die wohnt leider in Japan. Und die sehe ich zweimal im Jahr oder dreimal, wenn ich Glück habe. Ich freue mich auf den Tag, an dem sie selber skypen kann. Die ist jetzt 5 und wir uns darüber mehr unterhalten können. Aber noch ist sie leider relativ weit weg.
Und aber ist das eine bewusste Entscheidung oder hat sich das einfach nicht so ergeben? Also weil ich einfach aus meiner Erfahrung, als ich meine schlimmste Trauerphase hatte, konnte ich mich mit Babys und Kleinkindern einfach nicht umgeben, weil sie mich ständig an meine Trauer und an das erinnert haben, was ich auch so gerne hätte. Und ich habe ganz bewusst Situationen vermieden, wo immer ich es konnte.
Ja, das geht mir an manchen Tagen auch so. Also ich habe mittlerweile rausgefunden, wann bei mir im Fitnessstudio der Sauna-Familientag ist. Und da gehe ich nicht mehr hin, weil einfach...
Das glaube ich.
Ja, das muss ich nicht haben. Da sind so viele Sachen, die Eltern ihren Kindern das erste Mal zeigen oder beibringen. Und daran kann ich nicht teilnehmen und das finde ich einfach schade. Tatsächlich hat es sich aber sonst einfach so ergeben, weil die Freunde, die Kinder bekommen, die umgeben sich auch mehr mit den Freunden, die auch Kinder haben. So, ich habe eine Freundin, mit der ich nach wie vor ganz guten Kontakt habe, aber sie wohnt einfach relativ weit weg. Die hat 4 Kinder. Und ich habe schon gesagt, ich gehe irgendwann bei ihr mal zum Hospitieren, um zu gucken, wie das ist.
Schön.
Das werde ich vielleicht auch nochmal machen, aber sonst die meisten, ich wohne ja in einer Großstadt und viele, die Kinder bekommen haben, sind dann halt weiter rausgezogen. Und dadurch hat man die Entfernung und ja, dann schläft der Kontakt irgendwann leider ein.
Ja, das kann ich total verstehen. Ich habe irgendwie eine Podcast-Folge gemacht, die habe ich irgendwie genannt, Leben auf einem anderen Planeten. Ne? Da war ich irgendwie meiner ältesten Freundin, die kenne ich seit der 3. Klasse und die hat auch 2 Kinder und ich war da beim Abendessen und die beiden haben 2 Kinder und das war wie so ein Tanz, ne? Die war total eingespielt, das Pärchen irgendwie mit diesen Kindern irgendwie und ich fand es total schön anzusehen. Trotzdem hat mein Herz natürlich ein bisschen wehgetan und ich dachte so, wow, mein Leben ist so komplett anders. Das ist, also weiter weg geht eigentlich gar nicht. Ne? Ja. Also weil die wirklich, ja, mit Kindern hast du einfach ein komplett anderes Leben. Ne? Und die Konzentration geht natürlich eher auf die Kinder, logischerweise. Ne? Fühlst du dich manchmal auch ausgeschlossen?
Ja, durchaus. Also ich finde es tatsächlich schade, wenn ich merke, dass mich einige Leute dann nicht mehr einladen zu Geburtstagen oder so, weil sie denken, naja, die kommt ja sowieso nicht. So, weil die haben dann halt viele kleine Kinder und sagen dann, sie laden auch nur Freunde mit Kindern ein. Da würde ich mir tatsächlich wünschen, dass die mich weiterhin einladen. Ich kann ja selber entscheiden, ob ich komme oder nicht. Ich weiß ja, was mich da erwartet und ich weiß, dass ich da wahrscheinlich irgendein Kind mal kurz zum Halten bekomme. Aber ja, ich fühle mich tatsächlich manchmal ausgeschlossen. Ich fühle mich besonders an so Tagen ausgeschlossen, wenn man merkt, dass irgendwie wieder mal 3 Mütter sich gerade getroffen haben beim in der Rückbildungsgymnastik oder was auch immer. Und die gehen dann da zu dritt mit ihren Babys und dann denkst du so, ja, eigentlich wäre ich jetzt auch gerne mit irgendwie so dabei oder würde gerne mal mit euch reden, aber ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll, weil ich ganz andere Themen habe.
Was würdest du dir von Menschen mit Kindern wünschen? Also, ne, einmal hast du ja gerade schon gesagt, trotzdem eingeladen werden, um halt die Wahlmöglichkeit zu haben, ob du gehst, hingehst oder nicht. Was wäre sonst noch so? Was wären sonst noch so für Wünsche, die du hättest?
Also, was ich mir ganz besonders wünsche, ist, dass ich mir nie wieder anhören muss. Ja, weißt du, Kinder sind schon toll, aber sei mal froh, dass du keine hast. So, also, ich kann den Gedankengang nachvollziehen, wenn man gerade ein schreiendes Baby hat und weiß, man hat die nächsten 8 Wochen weiterhin ein zahnendes Baby und kann nicht schlafen. Aber dann zu sagen, ja, sei mal froh, dass du keine hast, das möchte ich von Eltern nicht mehr hören. So. Und manchmal vermisse ich bei Eltern so ein bisschen das Verständnis für meine Situation. Also, dass ich dann mal sage, ich habe keine Zeit oder ich muss das und das machen. Und dann, wieso hast du keine Zeit? Du hast ja keine Kinder. Also, als ob mein Leben, mein Beruf und mein Alltag einfach nicht wichtig ist. So, das ist halt nicht... In dem Moment, in dem du keine Kinder hast, hast du gefälligst Freizeit zu haben oder sonst was. So. Und das ist ja einfach nicht so. Ich bin ja nicht weniger wert.
I feel you. Ja, kann ich total, total gut nachvollziehen, kann ich gut andocken. Das ist wirklich schwierig teilweise. Auch, ich habe noch letztens mit meinem Mann darüber gesprochen und der meinte, was ihn auch so stört, ist, dass die Freunde mit Kindern auch nie zu uns kommen. Wir müssen immer zu denen, so, und wir würden eigentlich gerne auch mal, warum kommen die eigentlich nie zu uns? Ja klar, unsere Wohnung ist jetzt nicht perfekt kinderfreundlich, aber die können ja Spielzeug mitbringen oder wir gehen auf den Spielplatz um die Ecke, ne? Und
ja.
Das ist irgendwie auch ein bisschen schade.
Ja, das stimmt, ne? Das finde ich schade, aber da, glaube ich, kommt es immer noch ein bisschen auf die Eltern drauf an, weil ich habe meinen Cousin zum Beispiel, der nimmt seine Kinder überall einfach mit hin, so. Also das ist halt einfach gut organisiert und als das Baby noch klein war, entschuldige bitte, aber es liegt ja sowieso rum oder es schreit.
Ja.
Und da kann es auch auf meinem Sofa rumliegen oder schreien. So.
Absolut. Das stimmt. Ja, da hast du recht. Das liegt natürlich total an den Eltern.
Es gibt halt einfach sehr übervorsichtige Eltern. Ja. Mein Bruder ist auch ein bisschen so. Da muss das auch, wenn die dann in Deutschland sind, da muss das aber wirklich ganz genau geplant werden, dass wir dann auch zum Spielplatz gehen und so weiter. Also da wünsche ich mir mehr Entspannung, aber da kann ich ja nicht mit.
Ja, das ist auch so. Das ist auch so was, was ich auch ein bisschen beleidigend finde, ne? Dass uns irgendwie abgesprochen wird, dass wir, klar, wir können es nicht hundertprozentig nachvollziehen, wie es ist, Mutter zu sein, aber wir haben ja schon auch unseren gesunden Menschenverstand, oder?
Ja, eben, wir haben unseren Menschenverstand und unsere Lebenserfahrung und genau. Ich denke, wenn man ein Mensch ist, der einfach sehr offen ist für andere Lebensumstände und über Empathie verfügt, dann kann sich jeder einigermaßen in die Gedankenwelt oder in die Anforderungen des anderen einfühlen. So. Ich sag ja auch nicht zu einer Mutter, dass sie mein Leben nicht verstehen kann, weil sie Kinder hat. Das ist unfair.
Ja, so. Absolut, finde ich auch. Letzte Frage. Und zwar habe ich gerade einen Podcast aufgenommen zum Thema allein im Alter. Ich finde, das ist so eine Urangst, die mich auf jeden Fall umtreibt und mit vielen Menschen, die mit dem gleichen Thema zu kämpfen haben, auch.
Ja.
Was denkst du darüber? Hast du eine Strategie? Wie fühlt sich der Gedanke für dich an?
Ich finde den Gedanken tatsächlich sehr beängstigend. Und tatsächlich spielt das jetzt im Moment auch gerade bei mir so eine Rolle, weil wir halt überlegen, ein Haus zu kaufen. Weiter außerhalb. Und ich gesagt habe, ja, aber wenn wir dann alt sind, ist alles so weit weg. So. Und wenn wir keine Kinder haben und dann sitzen wir da auf dem Land und kommen nicht weg. Und ich habe tatsächlich so ein, zwei Strategien in dem Sinne schon, dass ich mir, ich habe eine Plan-B-Freundin, die definitiv keine Kinder haben wird. Und wir haben gesagt, wenn wir dann alt und alleine sind, dann ziehen wir wieder zusammen. Wir haben früher während langer Zeiten zusammen gewohnt in der WG und haben gesagt, das machen wir später. Solche Pläne werden immer ein bisschen belächelt, aber in dem Fall ist das so ein bisschen Anker. Ja.
Ja.
So, also ich möchte nicht später mit 5 Katzen in einer Wohnung leben und sterben und von den Katzen gefressen werden oder so. Also das will ich jetzt auch nicht.
Ja, solche Szenarien gehen einem dann durch den Kopf, ne? Absolut. Also ich finde das, also ich lächle über diese Pläne nicht. Ich finde das gut. Ich habe sowas Ähnliches auch im Hinterkopf und ich finde es irgendwie wichtig, dass man sich auch darüber Gedanken macht und sich seiner Angst halt auch stellt, ne? Finde ich. Und auch einfach, man macht sich, glaube ich, einfach schon mal Pläne oder andere Pläne, ne? Als Eltern, die vielleicht ein bisschen sicherer sein könnten, aber auch nicht hundertprozentig sicher, dass die Kinder sich halt kümmern, ne?
Das wollte ich gerade sagen. Also du bist wenn du Kinder hast, hast du nicht automatisch jemanden, der im Alter nach dir guckt. Das kannst du gar nicht machen, nicht? Also ich bin als Kind hier in Hamburg und mein Bruder ist in Japan. Und wenn ich jetzt woanders leben würde, dann wären meine Eltern jetzt auch alleine. So. Also insofern kann man das nicht, man darf das nicht erwarten. Aber ich glaube, dass einfach dieses Wissen, man hat immer jemand Jüngeren, um den man sich ein bisschen kümmert. So, ich habe meine Nichte, so, und die werde ich mich immer irgendwie ein bisschen kümmern. Das ist schon was Beruhigendes.
Ja, auf jeden Fall. Ja, möchtest du meinen Hörerinnen, meinen Hörern noch irgendwas mitgeben, so letzte Worte mäßig?
Letzte Worte mäßig möchte ich 2 Sachen sagen. Einmal vielen Dank fürs Zuhören. Ich weiß, dass das kein einfaches Thema ist und sich mit nicht einfachen Themen auseinanderzusetzen, finde ich, ist ein schöner Aspekt vom Charakter. Und dann möchte ich einfach, egal in welcher Situation die Hörer und Hörerinnen sind, einfach für gegenseitig Verständnis und Empathie werben und einfach wirklich gerne sagen, was man denkt, aber bitte vorher was gedacht haben.
Ja, danke fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat das Interview gefallen und ich freue mich wie immer, wenn ihr mit mir in Kontakt tretet über Instagram, über Facebook, auch über Mails. Ich freue mich über jede Reaktion und erzählt mir doch mal, wie ihr das Interview fandet. Bis bald!